Ja, wir haben über diese Woche oder die halbe Woche, die nun vor uns liegt, das Thema, das Generalthema gestellt, im geistlichen Leben wachsen oder das geistliche Leben eines Christen, wie wir es auch formulieren wollen. Und da beginnen wir heute ganz innen, im engsten Kern, mit dem Thema den eigenen Weinberg hüten. Rainer hat uns schon ein bisschen anmoderiert. Das Bild vom Weinberg und Weinstock kommt natürlich sehr oft in der Bibel. Aber wo könnte denn diese Formulierung herkommen, den eigenen Weinberg hüten? Hat da jemand eine Idee? Sagt lieber nichts Falsches. Wir schlagen das Hohelied auf. Das Hohelied vor dem Propheten Jesaja, ziemlich in der Mitte der Bibel. Das Hohelied, Kapitel 1. Und da geht es um Vers 6, aber ich lese Vers 5 noch mit, damit wir den Zusammenhang haben. Das Hohelied, darüber wurde früher öfter gepredigt, vor allem in Brüdergemeinden, aber in letzter Zeit hört man darüber eher weniger. Hier ist ein Wort, das mich persönlich sehr, sehr, sehr angesprochen hat und das ich sehr lieb gewonnen habe. Lesen wir Hohes Lied 1, Vers 5. Da sagt die Schulamit, die Geliebte Salomos: Schwarz bin ich und doch anmutig, ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedars, wie die Zeltdecken Salomos. Seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich gebräunt hat. Meiner Mutter Söhne fauchten mich an, setzten mich als Hüterin der Weinberge ein. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet, sagt die Schulamit. Und wir merken, das sagt sie wehmütig, das sagt sie bedauernd. Den eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Schaut, liebe Geschwister, im alten Israel wurde schon vor Jahrtausenden Wein angebaut, bis zum heutigen Tag. Ich nehme an, viele von euch waren schon in Israel, in der Nähe vom Toten Meer und auch in anderen Gegenden wird Wein angebaut. Das Bild ist jetzt nicht aus Israel, aber wenn man im Weinberg arbeitet, hat es einen großen Nachteil. Es gibt dort keinen Schatten. Unter Äpfelbäumen, Kirschbäumen könnte man Schatten finden. Aber im Weinberg arbeiten, in der Gluthitze des Orients, da wird man zuerst braun und dann dunkelbraun und am Ende schwarz. Die Sonne verbrennt einen förmlich. Und das ist ihr passiert. Sie sagt: Seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin. Und das kam so: Sie sagt, meiner Mutter Söhne, das sind ihre Brüder, die setzten mich als Hüterin der Weinberge ein. Die Familie hatte so einen Weinberg, der war in Parzellen aufgeteilt. Die Brüder hatten etwas vor und dann haben sie die kleine Schwester verdonnert und die musste auf ihre Weinberge mit aufpassen. Weinberge muss man hüten. Da gibt es Füchse, die die Weinberge verderben. Da gibt es Vögel, die da Schaden anrichten können, andere Eindringlinge. Und so war sie mit den Weinbergen der Brüder beschäftigt und ihren eigenen hat sie vernachlässigt. Das ist der Gedanke hier. Man kann mit anderen Dingen beschäftigt sein, die gar nicht schlecht sind, die gar nicht sündig sind und doch dabei den eigenen Weinberg vernachlässigen. Ich bin überzeugt, dass hier zunächst mal von einem echten Weinberg die Rede ist. Es hat noch eine andere Bedeutung, die Arnold Fruchtenbaum in seiner Auslegung fein herausgearbeitet hat über das Hohelied. Aber ich persönlich bin davon überzeugt, dass wenn wir die Bibel lesen, auch das Alte Testament, wir sollten immer zuerst fragen, was hatte das damals in seinem historischen Zusammenhang zu bedeuten? Was wollte Gott damals sagen, als er das hier niederschreiben ließ? Und dann dürfen wir aber in einem zweiten Schritt jedes Wort der Heiligen Schrift auf uns persönlich anwenden. Jedes Wort der Schrift. Gott kann durch jeden Vers der Bibel zu uns reden, auch heute Abend. Und wenn ihr wüsstet, durch was für seltsame Verse, ich habe das Wort seltsam in Anführungsstriche gesetzt, Gott schon zu mir geredet hat. Und er kann auch heute Abend durch diesen Vers zu uns reden. Und deswegen glaube ich, dass jeder von uns einen Weinberg zu hüten hat. Auch wenn wir vielleicht noch nie einen echten Weinberg betreten haben. In Sachsen ist jetzt nicht weltbekannt dafür, dass hier guter Wein wächst. Ja, vielleicht gibt es ab und zu mal einen Weinstock in einem Garten, aber ja, da gibt's. Ah, guck. Ach, jetzt habe ich doch euch gleich wieder beleidigt, ja. Das wollte ich nicht. Also ich habe noch nie Dresdner Elbewein genossen, aber vielleicht hat jemand eine Kostprobe in den nächsten Tagen. Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ich komme mehr aus der Neckarregion. Da habe ich lange gelebt in Baden-Württemberg. Ja, Rhein und Neckar. Aber jetzt zurück. Jeder von uns hat einen Weinberg zu hüten. Und wenn wir bei den Eskimos leben würden, denn ich meine damit unsere persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus, die das Kostbarste ist, was wir haben, die durch nichts anderes ersetzt werden kann, auch nicht durch Gemeinschaft mit dem Ehepartner oder mit Geschwistern, die ganz persönliche Beziehung zu ihm, die gilt es zu hüten wie ein Augapfel. Die Zeit über der aufgeschlagenen Bibel, die Zeit im Kämmerlein unter vier Augen mit ihm oder meinetwegen auch bei einem Gebetsspaziergang, die Zeit allein mit ihm, das ist der Weinberg, den wir als allererstes hüten müssen, damit da nichts die Zeit rauben kann oder die Gemeinschaft mit ihm zerstören kann. Ich möchte noch eine zweite Stelle aus dem Alten Testament mit hinzunehmen, nämlich 5. Mose Kapitel 17. Lasst mal bitte euer Lesezeichen oder Lesebändchen, was ihr da habt, bei dem Hohen Lied. Wir bleiben heute Abend den ganzen Abend lang bei dem Gedanken vom Weinberghüten. In 5. Mose 17, da gibt Gott durch Mose dem Volk Israel ein Gesetz, für die Zeit, wenn sie einmal Könige haben würden. Das sah Gott voraus. Und das lesen wir hier. Das ist hochinteressant, was Gott hier sagt im Blick auf die Könige. Wir lesen 5. Mose 17 ab Vers 14. Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt und es in Besitz genommen hast und darin wohnst und sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Nationen, die rings um mich her sind. Gott wollte doch ihr König sein. Aber sie wollten auch unbedingt einen König wie die anderen Nationen. Jetzt Achtung, dann sollst du nur den König über dich setzen, den der Herr dein Gott erwählen wird. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen. Du sollst nicht einen Ausländer über dich setzen, der nicht dein Bruder ist. Und jetzt werden drei Bereiche genannt, drei Gebiete, wo der König Israels, der Leiter des Volkes Gottes, aufpassen sollte, wo Gefahren lauern würden. Vers 16, nur soll er sich nicht viele Pferde anschaffen. Pferde war damals das Symbol für militärische Stärke. Wenn ein König viele Pferde hatte, ist so wie heute viele Panzer, Raketen, Schiffe, U-Boote, Kanonen, Drohnen, was heute alles gibt, ja. Damals viele Pferde. Der König sollte nicht auf Macht, auf militärische Macht vertrauen, der König Israels. Natürlich, auf Gott sollte er vertrauen. Und dann Vers 17, und er soll sich nicht viele Frauen anschaffen. Wir wissen, das biblische Ideal ist die Einehe, die Monogamie. Dem König wurde im Alten Testament gestattet, dass er mehrere Könige, mehrere Frauen haben durfte, Königinnen. Aber ihm wird gesagt, nicht viele Frauen. Und wir wissen, wie Salomo, der Sohn Davids, das ins Extrem getrieben hat mit 300 Hauptfrauen und 700 Nebenfrauen. Und noch ein dritter Bereich wird genannt, auch Silber und Gold soll er sich nicht übermäßig anschaffen, Also Vorsicht mit einer materiellen Gesinnung. Weil wir in der Ein-Ehe leben, habe ich das gleich für uns formuliert, Vorsicht mit außerehelicher Sexualität. Und schaut, das sind die klassischen Bereiche, die schon immer für Leiter gefährlich waren und darüber hinaus für jeden Christen. Jeder Christ. Macht gibt es nicht in der Gemeinde Jesu. Gibt es nicht. Nur eine dienende Leiterschaft, die von unten kommt. Außereheliche Sexualität ist nicht nach Gottes Willen und eine materielle Gesinnung auch nicht. Drei Bereiche. Und in dem Zusammenhang lernte ich eine Untersuchung kennen, die Howard Hendricks, ein Theologieprofessor aus Amerika, durchgeführt hat. An der haben freiwillig 2000 christliche Leiter teilgenommen. Das waren Pastoren, Älteste von Gemeinden, Missionare und Leiter von Missionswerken. Und die haben freiwillig an dieser Untersuchung teilgenommen. Er hat ihnen Fragebögen geschickt, sie haben ihm zurückgeantwortet. Und nach einem Zeitraum von nur 2 Jahren waren mehr als 240, 246 genau von ihnen gefallen. Allesamt wegen Frauen. Ihr lieben Schwestern, keine Angst, ich sage das nicht, weil wir euch den schwarzen Peter irgendwie zuschieben wollen. Nein, nein, wir wollen uns auch nicht über diese Männer erheben. Wir kennen hoffentlich alle unser eigenes Herz und wir wollen hoffen, dass sie wieder zurechtgekommen sind durch tiefe Buße und begleitende Seelsorge meinetwegen. Aber der Gedanke ist ja noch nicht zu Ende. Hendricks, der schreibt sich wirklich so, nicht mit X wie der Musiker, der konnte sich damit nicht abfinden. Wieso waren mehr als 10% dieser Männer, die an vorderster Front im Reich Gottes Dienst taten, gefallen? Und er forschte nach und dann stellt er fest, diese Männer waren sehr verschieden, genau wie wir auch alle verschieden sind. Aber drei Dinge hatten alle 246, die gefallen waren, gemeinsam. Und das ist jetzt hochinteressant. Alle 246 mussten zugeben, dass sie einen zu lockeren Umgang mit dem anderen Geschlecht gepflegt hatten. Zu lockerer Umgang. Da muss man im guten Sinne Abstand halten. Im guten Sinn. Alle 246 hatten vorher die Einstellung gehabt, mir kann das nicht passieren. Die Bibel sagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Und jetzt vielleicht das Entscheidende, ihr Lieben. Alle 246 mussten einräumen, dass sie schon Monate, manche sogar Jahre, keine wirkliche fruchtbare, stille Zeit mehr gehabt hatten. Darf ich es anders sagen? Sie hatten ihren Weinberg nicht gehütet. Die waren unterwegs gewesen, die haben gepredigt, die haben Bücher geschrieben, Artikel, die sind rumgereist, die waren Hans Dampf in allen Gassen oder in ihrer Gemeinde, überall dabei. Aber die Zeit mit dem Herrn Jesus Christus selbst, unter 4 Augen mit ihm, immer weniger geworden. Gebetsleben, immer weniger geworden. Zeit mit dem Wort Gottes, immer weniger. Der Baum hatte noch ein prächtiges Äußeres, aber innen war er morsch und hohl. Und als die erste Anfechtung kam, da knickte er ein, kippte er um. Ihr seht, ihr Lieben, warum ich diesen Vers so liebe, warum der mir so wichtig geworden ist. Wir haben einen Weinberg zu hüten. Aber ihr habt doch 5. Mose 17 noch aufgeschlagen. Nachdem dem König Israels 3 Dinge genannt worden waren, wo Gefahren lauern würden, wurde ihm eins gesagt, was er unbedingt tun sollte. Vers 18. Und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes, Entschuldigung, das waren damals die 5 Bücher Mose, das war die ganze Bibel, mehr gab es noch nicht, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem Buch, das den Priestern, den Leviten vorliegt, und sie soll bei ihm sein, und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren, sie zu tun. Ihr seht, er sollte täglich auf die Stimme des Herrn hören. Täglich. Mich haben schon manchmal junge Leute gefragt, wo steht das, dass man jeden Tag die Bibel lesen sollte? Ja, hier zum Beispiel. Das ist kein Gebot, ist kein Gesetz der Meder und Perser. Wenn man mal einen Aussetzer gehabt hat, ist das nicht tragisch. Aber der König von Israel, der Leiter des Volkes Gottes, er sollte jeden Tag auf die Stimme des Herrn hören. Und zwar, indem er das Wort Gottes las. Mir sagen heute junge Leute, ja, wenn ich durch den Wald gehe und da bin ich auch Gott ganz nah, da kann ich auch seine Stimme hören. Oder ich zünde eine Kerze an und schaue ein bisschen in die Kerze oder so. Nein, nein, das kann man machen, aber das ist nicht wirklich Gemeinschaft mit Gott. Da brauche ich immer das Wort. Immer zuerst, dass er zu mir reden kann und dann kann ich antworten im Gebet. So erlebe ich das jedenfalls. Und wir sehen, das wird dem König Israels gesagt. Ich fasse diesen ersten Gedankengang zusammen. Warum ist eine tägliche stille Zeit so wichtig? Ihr seht, ich habe diesen Begriff in Anführungsstriche gesetzt. Ich weiß, der kommt so in der Bibel nicht vor. Nenne es doch Gemeinschaft mit Gott, nenne es Andacht, nenne es Bibellesen und Beten, nenne es wie du willst. Der Begriff stille Zeit hat sich eingebürgert unter den Christen. Ja? Einfach diese Zeit unter vier Augen mit dem Herrn. Warum ist das so wichtig? Ich will Gott die Gelegenheit geben, dass er zu mir reden kann. Und das tue ich, indem ich die Bibel lese. Ich weiß, Gott hat auch andere Möglichkeiten, zu mir zu reden. Gott redet auch manchmal durch Menschen zu mir. Durch Gläubige oder sogar durch Ungläubige kann Gott zu uns reden. Und ich gehe manchmal in den Keller, hau mir den Kopf an einem Balken und schon hat Gott zu mir geredet. Aber wie? Da fällt mir ein, was ich gerade gedacht habe und das war gar nicht so gut. Also ihr seht, im Alten Testament hat Gott durch einen Esel geredet zu Bileam. Gott hat viele Möglichkeiten zu reden, aber ich bleibe dabei. Er redet zuerst und vor allen Dingen durch sein Wort. Und weil das so ist, möchte ich ihm die Gelegenheit geben. Ich möchte sein Wort lesen, täglich. Und dann, wenn ich das am Morgen mache, was ja viel sinnvoller ist, wenn man nicht um 4 Uhr aufstehen muss oder noch früher, wenn man zu einer einigermaßen normalen Zeit aufstehen kann, dann lese ich morgens meine Bibel. Meine Mutter hat mich gelehrt, ohne Gebet und Gottes Wort geh niemals aus dem Hause fort. Das ist kein christlicher Aberglaube. Wir denken nicht, ah ja, wenn wir einmal morgens nicht die Bibel gelesen haben, dann kommen wir in Chemnitz mit dem Bein unter die Straßenbahn, ja, oder dann passiert irgendwas Schlimmes. Nein, ist kein christlicher Aberglaube. Von so einem Denken hat mich mein Herr einmal sehr gnädig und freundlich und auf originelle Weise kuriert. Denn ich war junggläubig und war bei der Liebenzeller Mission im Missionsseminar, wo damals noch der Lienhard Pflaum der Direktor war und der Johannes Pflaum ist sein Sohn, ja, den manche von euch kennen. Und da hatte ich einmal brutal verschlafen. Es war der 10. Juni 1982. Ich sollte nach Stuttgart, da war Gemeindetag unter dem Wort, im Neckarstadion. Da waren 50.000 Christen zusammen und wir Seminaristen, wir sollten da Stände betreuen von der Liebenzeller Mission. Und ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ich hatte total verschlafen und konnte nur noch Zähne putzen und weg. Ja, kein Frühstück, keine Bibellese, kein Gebet. Und dann war ich ganz zerknirscht im Bus und dann kamen wir da an und mir ging's nicht gut. Ich war richtig niedergedrückt und dann stehe ich da an so einem Stand, den ich zu betreuen hatte. Und dann kommt ein junger Mann, nimmt ein Traktat raus und murmelt vor sich hin, Jesus, Jesus, warum denn Jesus? Und in dem Augenblick schenkte mir der Herr, dass ich hellwach sein durfte. Und ich halte mich zu ihm wie Kämmerer, wie der Philippus zu dem Kämmerer und sage zu ihm, du, warum Jesus? Das kann ich dir erklären. Eine Stunde später ist er da mit mir auf dem Rasen gesessen und hat sein junges Leben dem Herrn Jesus anvertraut. Warum? Der war 22 Jahre alt und war schwer krebskrank. Der war von Hanau bei Frankfurt extra mit dem Bus nach Stuttgart gekommen, weil er suchte nach Frieden mit Gott. Und ich durfte ihn an dem Vormittag zum Herrn führen. Er hat dort auf dem Rasen vor dem Stadion sein Leben dem Herrn Jesus anvertraut. Einige Zeit später ist er gestorben und zum Herrn gegangen. Und drin im Stadion predigte Rolf Schäffbuch über die blutflüssige Frau. Das hörte ich erst später auf Kassette. Gab noch keine CDs, 82, ja. Und ich hörte das auf Kassette und da sagte Rolf Schäffbuch, als die Frau den Herrn Jesus berührt hatte, seine Kraft in Anspruch genommen hatte, da sagte er, da waren viele Menschen um Jesus, aber nur eine Person hat seine Kraft in Anspruch genommen. Und dann meinte er, hier sind 50.000, obwohl eine Seele da ist, die heute die rettende Kraft des Herrn in Anspruch nehmen will. Eine war draußen vor dem Stadion, ja, und hoffentlich waren im Stadion auch noch welche. Aber das werde ich nicht vergessen. Ausgerechnet an dem Tag, als ich morgens überhaupt keine stille Zeit gehabt hatte, durfte ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Menschen zu Christus führen. Jetzt zieht nicht den falschen Schluss daraus und sagt, na gut, dann werde ich auch keine stille Zeit mehr machen, dann werde ich jeden Tag jemanden zum Herrn führen. Nein, das habe ich nicht gesagt, ja. Aber ihr seht, der Herr kann uns doch immer gebrauchen. Selbst wenn wir morgens mit dem linken Fuß aufgestanden sind und ganz daneben sind, er kann uns immer gebrauchen, wenn er will. Und noch ein dritter Gedanke, weil ich nach einer gesegneten Zeit der Stille oft den ganzen Tag über näher beim Herrn sein kann. Wenn ich eine wirklich gute, erquickende Gemeinschaft mit ihm gehabt habe, das geht doch mit mir. Da werde ich doch den ganzen Tag geistlich ganz anders auf den Beinen sein, als wie wenn ich so in den Tag gestolpert bin mit den Todesnachrichten aus der Zeitung oder irgendwelchen Pop-Songs aus dem Radio. So möchte ich nicht unbedingt in den Tag gehen. Ihr seht, wenn wir den eigenen Weinberg hüten wollen, es hat ganz entscheidend damit zu tun, dass wir Gemeinschaft mit unserem Herrn pflegen. Ich komme zum zweiten und letzten Gedankengang für heute Abend, wird aber noch ein paar Minuten dauern. Ich möchte euch gerne meine persönlichen Grundsätze weitergeben. Ich möchte euch meine Überzeugungen sagen, die mir wichtig geworden sind für mein Leben mit dem Herrn. Ihr habt eben meine Familie gesehen. Ich habe auch einen Weinberg. Ich habe eine Frau, die ich versorgen muss. Ich habe Kinder, Enkelkinder, Schwiegerkinder. Ich habe Aufgaben in der Gemeinde, darüber hinaus. Ich setze mich für Literaturarbeit ein und so weiter. Wenn ich nicht aufpasse, ich kann genauso unter die Räder kommen wie diese 246 Männer. Und das will ich nicht. Auf keinen Fall möchte ich unter die Räder kommen. Und so darf ich euch jetzt im zweiten Teil einmal zeugnishaft weitergeben, wie ich versuche, meinen Weinberg zu hüten. Als ich zum Glauben gekommen war, vor 41,5 Jahren, heute auf den Tag, 41,5 Jahre, am 1. Januar 1980, war ich nach langem Kämpfen aus der Finsternis zum Licht gekommen. Und da nahm ich mir schon wenige Tage nach meiner Bekehrung vor. So, jetzt hast du lange Zeit ohne Bibel gelebt. Ich war schon 22 Jahre alt. Jetzt möchte ich keinen Tag meines Lebens mehr ohne Stille vor Gott sein. So, nun sind 4 Jahrzehnte vergangen. Ich kann euch sagen, ich habe in der Zeit viel falsch gemacht, oft genug versagt. Ein paar Mal sind mir alle Sicherungen durchgebrannt. Aber ich darf es dankbar und ganz ohne Stolz, völlig ohne eigenes Verdienst bezeugen. Es gab keinen einzigen Tag bis jetzt ohne Stille vor Gott. Die war nicht immer gleich intensiv, das kann ich nicht behaupten. Aber jeden Tag konnte ich meine Bibel lesen und Zeit des Gebets haben. Ich war nicht im Gefängnis, wo man mir die Bibel weggenommen hatte. Ich war nicht auf der Intensivstation, wo ich nicht hätte lesen können. Das kann alles noch kommen. Und so konnte ich jeden Tag meine Bibel lesen. Wenn du jetzt sagst, oh, das würde ich auch gerne sagen können. Bei mir hat es immer wieder mal so einen Riss gegeben. Das ist doch gar nicht entscheidend. Ich habe es doch zu Beginn schon angedeutet. Das ist nicht wichtig. Wir fallen doch nicht vom Glauben ab, wenn wir mal ein paar Tage nicht die Bibel lesen. Ja, das ist doch eine Sache in unserem Herzen. Wir haben unser Vertrauen auf das Wort Gottes und auf den Herrn Jesus Christus gesetzt. Das bleibt doch. Trotzdem, das ist mein Grundsatz geworden. Und ich darf euch sagen, meine Frau genauso, die macht das ganz genauso. Hudson Taylor, das ist der Großvater der Liebenzeller Mission. Gegründet wurde die Liebenzeller Mission 1899 durch Heinrich Körper als deutscher Zweig der China-Inland-Mission. Und die China-Inland-Mission wurde ja von Hudson Taylor gegründet. Und ihr seht, wann der gelebt hat, bis 1905. Und ich kannte noch einen alten China-Missionar, der noch 2 Jahre lang mit Hudson Taylor zusammengearbeitet hatte. Ein Dr. Ernst Witt. Jetzt könnt ihr ganz stolz sein. Jetzt kennt ihr jemanden, der noch jemanden kannte, der Hudson Taylor kannte. Augenzwinkern, ja? Gut, also Hudson Taylor gehört natürlich zu den Giganten des Glaubens. Wir schauen zu Recht auf zu ihm. Wisst ihr, dass er ein sehr schweres Leben in China gehabt hat? Ein paar Mal haben ihm die Chinesen alles angezündet. Er hat seine Frau beerdigt, seine Tochter dort begraben. Die anderen Missionare haben ihn abgelehnt, weil er sich einen Zopf wachsen ließ und chinesisch kleidete und so weiter. Der hat viel, viel Schweres erlebt. Und dann wurde er am Ende seines Lebens gefragt, Bruder Taylor, was war in all den Jahren der Missionsarbeit in China das Schwerste für dich? Und jetzt müsst ihr mal bitte genau hingucken. Dann antwortet er mit diesem Satz, das Schwerste für mich war, an einem persönlichen, fortlaufenden Bibelstudium zu bleiben. Hoppla, habe ich gedacht. Wenn das für diesen Mann schwer war, dann muss ich mich ja gar nicht schämen. Wenn es für mich schwer ist, habe ich gesagt, dass es leicht ist, morgens früh aufzustehen, früher als andere, um Zeit mit dem Herrn zu verbringen. Da heißt es manchmal, der Geist ist willig, aber das Bett ist warm. Und dann wird die stille Zeit ganz still, ja? Dann fällt sie nämlich aus. Seien wir ehrlich, wenn wir unter Druck sind, so wie ich an diesem 10. Juni 1982, was lassen wir als erstes? Sausen, Gebet, als zweites Bibel lesen, als drittes Frühstücken und als viertes Morgentoilette, ja? Die lassen wir auf keinen Fall ausfallen. Ihr seht, ein persönliches Bibelstudium, sagt er. Hier sitzen Ehepaare. Da macht es einer der beiden Ehepaare, ganz der Partner, ganz treu. Und der andere? Das nützt dir nichts. Oder nur indirekt, wenn dein Ehepartner eine sehr feine geistliche Gemeinschaft mit dem Herrn hat. Indirekt bist du dann gesegnet. Aber mach es selbst auch. Oder es nützt nichts, wenn es die Eltern tun und die Kinder nicht. Persönlich, jeder für sich. Fortlaufend, ich lese nicht heute hier und morgen da und übermorgen wieder irgendwo anders. Es ist doch immer ein Zusammenhang. Meine Frau und ich, wir lesen gerade den Römerbrief. Wir werden morgen Kapitel 15 abschließen. Und übermorgen kommt Kapitel 16 dran. Wir lesen fortlaufend immer durch die biblischen Bücher, es sei denn, man folgt zu einem Bibelleseplan, wo man in einem Jahr durch die Bibel geführt wird, dann will ich das gelten lassen. Aber ansonsten möchte ich euch bitten, lest die Bibel fortlaufend. Und er spricht von einem Bibelstudium. Da hat man auch mal nebendran ein Lexikon oder eine Studienbibel, kann man verwenden, oder ich lese oft noch einen Kommentar zu dem, was ich gelesen habe, manchmal in Sächsisch, also Angelsächsisch meinte ich, ja, Englisch nennt man das auch, und manchmal auch in Deutsch. Ja, ab und zu muss ich mal was Auflockerndes sagen. Ihr habt so ernste Gesichter, aber seid ruhig ernst, ist nicht schlimm, ja. Man darf bei so einem Vortrag auch mal lachen. Manche haben ja zu Hause nicht zu lachen, ja. Also lacht ruhig mal hier, ist ja nicht schlimm. Ihr seht, persönliches, fortlaufendes Bibelstudium, das hat mir sehr gefallen. Und er gibt zu, das war für ihn schwer. Wisst ihr, dass er manchmal morgens, dass die Sonne nicht aufgegangen ist über China, ohne Hudson Taylor auf den Knien zu finden? Das ist so gewaltig, ja. Dagegen sind wir, gegen diesen Mann, wie er mit dem Herrn gerungen hat. Ich darf euch mal das hier vorlesen. Vor lauter Hauskreis-Bibelstunden kaum Zeit mit ihm allein gefunden. Vor lauter frommer Aktivität kaum Zeit für Stille und Gebet. Vor lauter Trubel um die Ohren den Meister aus dem Blick verloren. In Tagungsstress und Konferenzen verpass nicht seine Audienzen. Sonst kommt das, was hier in der Mitte steht, vor dem wir alle Respekt haben. Burnout, ausgebrannt sein, so eine neue Modeerscheinung. Nein, das ist falsch ausgedrückt. Keiner, der das hat, hat sich das gewünscht. Ja, es ist schlimm, wenn Menschen ausgebrannt sind, seelisch und geistlich ausgebrannt sind. Das möchte ich nicht. Und darum brauche ich das Hüten meines eigenen Weinbergs. Zuerst die Gemeinschaft mit ihm. Die ist unersetzlich. Jeden Tag brauche ich das. Also, kein Tag meines Lebens ohne Stille vor Gott. Dann, das gilt zunächst mal nur für die Verheirateten unter uns, tägliche Gebetsgemeinschaften mit meinem Ehepartner. Und wenn du nicht verheiratet bist oder nicht mehr, kannst du diesen Grundsatz auch leben, indem du dich zum Beispiel einmal in der Woche oder einmal in 14 Tagen mit einer Gebetspartnerin triffst, die Schwestern, oder mit einem Gebetspartner, die Brüder. Ich habe so einen Gebetspartner. Ich stelle ihn euch noch vor in diesen Tagen. Wir machen immer wieder zusammen Gebetsspaziergänge und dann machen wir Stopp und dann beten wir mehrmals während unseres Spaziergangs. Tägliche Gebetsgemeinschaft mit meiner Silvia ist mir am allerwichtigsten. Wenn wir beide zu Hause sind, wir beten mehrmals am Tag. Wir haben uns angewöhnt, wenn eine gute Nachricht kommt, dann sagen wir, komm, jetzt wollen wir dem Herrn sofort danken. Heute Abend haben wir es vergessen. Oder wenn eine schlechte Nachricht kommt, das passiert irgendwie öfter, habe ich den Eindruck, dann sagen wir, komm, jetzt beten wir sofort für diesen Bruder oder diese Schwester in Not. Heute Abend haben wir es vergessen. Ja? Gebetsgemeinschaft. Wir wollen doch ein Gebetsleben führen. Grundsatz Nummer 3. Regelmäßige, bewusste Kommunikation mit meinem Ehepartner. Ihr denkt, na, der Wilfried, der hat's doch immer da mit der Ehe, ja? Vor 2 Jahren habe ich euch hier Ehevorträge gehalten, ich habe das nicht vergessen, aber da waren ja längst nicht alle dabei. Außerdem ist die Vergesslichkeit des Hörers der Segen des Predigers, ja? Wenn die Sachen nicht aufgenommen werden würden, könnte man nach einem Jahr die Predigten gerade nochmal halten, würde kaum jemand merken. So ist das leider mit uns. Nein, ich fasse hier zusammen, was ich euch vor 2 Jahren an 4 Tagen weitergegeben habe. Regelmäßige, bewusste Kommunikation mit meinem Ehepartner. Wenn man 4 Wochen verheiratet ist, hat man das schon begriffen. Damit steht und fällt alles, dass man gut und ausreichend und tief genug mit dem Ehepartner kommuniziert. Ich erzähle euch noch einmal die Geschichte. Ich komme vor einigen Jahren in die konservativste russlanddeutsche Gemeinde, die es auf diesem Erdboden gibt. Ich verrate euch aber nicht, wo das war. Und dann frage ich, wo ist denn der Älteste? Und der Bruder, den ich anspreche, antwortet mir, wen meinst du? Und ich nenne den Namen und er schüttelt den Kopf und sagt, der ist nicht mehr Ältester. Ich sage, wie bitte? Vor 8 Wochen habe ich noch mit ihm telefoniert, da war es noch, was ist denn passiert? Und dann kommt diese Geschichte, die mir immer noch in den Ohren gellt. Die Tochter dieses Ältesten war jung verheiratet, hatte mit 19 Jahren geheiratet, das kann man machen, das ist nicht schlimm. Und nach einem Jahr Ehe, 20 Jahre alt, noch keine Kinder, lernt sie im Chat von Computer zu Computer, während ihr Mann an der Arbeit ist, einen Frauenflüsterer kennen. Es gibt Pferdeflüsterer und Hundeflüsterer und Frauenflüsterer, ja. Das sind Männer, die verstehen es, mit charmanten, verführerischen Worten das Herz einer Frau zu stehlen. Und das hat der verheiratete Familienvater mit diesem jungen Ding gemacht. Die haben sich überhaupt noch nicht gesehen. Nur geschrieben, hin und her, im Chat. Und der hat es fertiggebracht, ihr Herz zu stehlen. Die ist aus der jungen Ehe ausgebrochen und mit diesem verheirateten Familienvater über alle Berge bis heute noch nicht zurückgekehrt. Und ob sie das jemals tun wird, weiß ich nicht. Aber der Vater, der Älteste, der trat zurück. Der sagte, ich kann nicht mehr. Niemand hat das von ihm verlangt. Ich war vor 3 Jahren, glaube ich, nochmal in der Gemeinde. Der ist immer noch nicht wieder Ältester. Du sagst, sowas mache ich nicht. Ich war noch nie im Chat. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich habe gar keinen Computer. Na und? Das geht auch am Telefon. Das geht auch im Gespräch über den Gartenzaun mit dem Nachbarn. Das geht auch am Arbeitsplatz mit der netten Arbeitskollegin. Und schaut, wenn das Bedürfnis einer Frau nach tiefer Kommunikation mit ihrem Ehemann nicht gestillt ist, dann ist eine Frau gefährdet. Wir Männer, wir wissen alle, wir sind hier gefährdet. Hier, bei den Augen. Frauen, sagt man, sind mehr da gefährdet, bei den Ohren. Wenn das Bedürfnis nach tiefer Kommunikation nicht gestillt ist, dann sind Frauen gefährdet. Entweder werden sie dann mit ihrer besten Freundin die Dinge reden, die sie gerne mit ihrem Ehemann reden würden, aber der macht's nicht, dann machen sie es mit ihrer besten Freundin. Oder da kommt so ein Casanova-Typ daher und dann sind sie in Gefahr. Glaubt mir, das vollzieht sich immer wieder. Und darum ist es unsere Aufgabe als Ehemänner, ausreichend und tief genug mit unseren Ehefrauen zu kommunizieren. Glaubt mir, liebe Ehemänner, ihr könnt eure Frauen fragen. Das wünschen sie sich sehr. Und darum regelmäßige, bewusste Kommunikation mit meinem Ehepartner. Wir gehen weiter. Grundsatz Nummer 4. Eine bewusste, offene Beziehung mit meinen Kindern. Mit unseren Kindern, die Gott uns geschenkt hat. Wenn wir Kinder haben, ihr seht meine hier, da waren sie Teenager, da war mein Sohn 19, Tochter 16, wir konnten unsere Kinder auch nicht bekehren. Wir konnten sie nicht gläubig machen. Das hat glücklicherweise der Herr getan. Aber uns war wichtig, eine offene Beziehung mit ihnen haben. Das heißt, viel mit ihnen reden. Das Ehepaar muss genug miteinander reden, aber auch mit den Kindern muss man ganz viel reden, vor allem wenn sie in diesem Alter sind. Teenager, da verlieren viele Eltern ihre Kinder. Und wir hatten auch große Manschetten davor. Wir wollten sie nicht verlieren. Bekehren konnten wir sie nicht. Aber wir wollten eine offene Beziehung mit ihnen führen. Und darum kann ich nur alle bitten, die noch Kinder zu Hause haben, bleibt nah dran bei ihnen, bleibt am Puls, redet viel mit ihnen, auch ihr Väter mit euren Söhnen und Töchtern, aber auch die Mütter, und pflegt eine offene Beziehung mit ihnen, ganz wichtig. Jetzt kommt Grundsatz Nummer 5, den hättet ihr vielleicht nicht erwartet, aber der ist wichtig. Ihr seht, wir bauen unseren Weinberg auf von innen in konzentrischen Kreisen. Innen die Beziehung zum Herrn A und O, das Allerwichtigste. Ohne das können wir nicht leben. Wenn wir verheiratet sind, kommt als nächstes der Ehepartner. Wenn Gott uns Kinder geschenkt hat, die Kinder. Und dann haben wir alle wiederum eine Verantwortung für unseren Körper. Darum heißt der Grundsatz Nummer 5, für Ausgleich und sportliche Betätigung sorgen. Nicht ins Extrem. Ich bin kein Sportfanatiker, ja. Aber schaut, ein bisschen Ausgleich und sportliche Betätigung, ob das nun Spazierengehen ist, Bergsteigen, Bergwandern, Radfahren, Tischtennis spielen oder Federball oder was immer, ja, Bewegung an der frischen Luft und nicht zu falsche Ernährung, ich glaube, das würde vielen von uns gut tun. Mir auch, mir noch besser. Ich fahre jetzt mehr Rad, habe ich mir letztes Jahr vorgenommen und kann es mit Gottes Hilfe auch schon umsetzen. Ich fahre gerne Fahrrad und meine Frau auch mit, aber mach du das, was für dich am besten ist. Wenn für dich Schwimmen das Beste ist, dann geh schwimmen im See oder im Schwimmbad oder wo immer. Ausgleich und sportliche Betätigung, das gehört mit zu unserem Weinberg. Wir haben eine Verantwortung für unseren Leib. Schaut, und dieser Satz, der böse Satz, der hing lange Zeit über meinem Schreibtisch. Nicht, dass ihr denkt, meine Frau hätte mich ärgern wollen, den habe ich mir selber dahin gehängt. Ja, Doris Siegenthaler aus der Schweiz, die ich nicht kenne, eine Fitnesstrainerin, hat gesagt, wer jetzt keine Zeit für Gesundheit investieren will, der wird später vielleicht mehr Zeit für Krankheit aufbringen müssen. Das ist wirklich ein gemeiner Satz und zum Glück stimmt der nur zur Hälfte. Denn es gibt Krankheiten, die können wir nicht verhindern. Die sind schon in unseren Genen drin. Ich nenne als Beispiel Rheuma oder MS. Schlimmere Sachen will ich gar nicht nennen. Das bricht irgendwann aus. Da kannst du joggen, so viel du willst. Da kannst du dich vegan ernähren. Du wirst es nicht verhindern. Das wird ausbrechen, wenn es schon in deinen Genen angelegt ist. Ich bin kein Arzt. Ihr kennt euch da vielleicht besser aus als ich. Aber das ist mal sicher. Die sogenannten Wohlstands- und Zivilisationskrankheiten durch zu falsche Ernährung und vor allem durch zu wenig Bewegung, da können wir etwas entgegensetzen. Und das sollten wir auch. Ich und ihr auch. Robert Murray McShane war ein heiliger Schotte, wie ihn William MacDonald gerne nannte. Und dieser Mann, der hat sich unglaublich für das Reich Gottes eingesetzt, so sehr, dass er mit 29 Jahren auf dem Sterbebett lag. Und dann hat er diesen Satz gesagt. Gott hat mir ein Pferd gegeben, aber ich habe es zugrunde geritten. Und er meint, es seine Gesundheit, seine Lebenskraft, die hätte für mehr Jahre reichen sollen als nur für 29. Aber er hatte sein Pferd zugrunde geritten. Er hatte die Kerze an beiden Enden angezündet. Das kann man machen. Dann brennt die schneller. Ihr Lieben, der Satz hier, der sitzt mir im Nacken. Ich habe in den letzten 40 Jahren, kann ich sagen, auch nicht auf der faulen Haut gelegen. Ich habe mich gerne eingesetzt für das Werk des Herrn und will es auch weiterhin noch tun, solange ich die Kraft habe. Aber wir dürfen unser Pferd nicht zugrunde reiten. Wir haben alle eine Verantwortung. In der Bibel steht auch, ruhet ein wenig. Und Gott hat den Rhythmus gegeben, 6 Tage arbeiten, am 7. ruhen, der ist schon mal eine große Hilfe. Und es ist auch nicht verboten, mal eine Woche auszuspannen irgendwo. Macht das, ja, und arbeitet euch nicht im falschen Sinne zu Tode. Wir wollen unser Pferd, unseren Leib, in dem Fall, in diesem Bild, nicht zugrunde reiten. 6. Grundsatz. Wir sind gleich durch. Gibt nur 7 Punkte, ja. 6. Grundsatz. Dienst zu sagen nur nach Prinzipien. Ach, jetzt gehen nicht wieder viele Fenster auf, keine Angst, sondern das soll heißen, man muss nicht alles, was an einen herangetragen wird, auch machen. Ich darf prüfen. Ich darf auch einmal Nein sagen. Ich verrate euch etwas. Das Wörtchen Nein ist das zeitsparendste Wort, das es überhaupt gibt. Man muss es nur an der richtigen Stelle sagen können. Ich bin viel zu gutmütig. Also das ist der Grund, warum mein Kalender so voll ist. Ich bin ein gutmütiger Mensch, das sage ich als Schwäche. Ja, ich sollte viel öfter mal Nein sagen, aber wenn man gutmütig ist, ich will gerne helfen und ich sage sehr schwer Nein, das muss ich euch bekennen. Aber trotzdem, wenn ihr mich eingeladen hättet, wenn der Rainer mir geschrieben hätte, ja Wilfried, wir brauchen mal ein Seminar über Geldmanagement, Da hätte ich gesagt, Rainer, tut mir leid, da kann ich euch nicht helfen. Da müsst ihr jemand anderes anfragen, ja? Da habe ich keine Ahnung von. Versteht ihr? Wenn man etwas gar nicht kann und weiß das, das ist doch gar nicht meine Gabe und nicht mein Auftrag, dann muss man Nein sagen. Aber ich meine auch das in der Ortsgemeinde, wenn du gefragt wirst, kannst du mir nächsten Samstag beim Umzug helfen? Dann guckst du auf den Kalender, nächsten Samstag, ja, das geht, da hilfst du, ja, das ist einmalig, nach ein paar Stunden ist das vorbei. Aber wenn wir regelmäßige Aufgaben übernehmen, dann müssen wir uns vorher gut überlegen, Moment mal, wer wird dafür die Zeche bezahlen? Mein Ehepartner, meine Kinder, meine Gesundheit, das weiß man vorher meistens nicht, das merkt man dann erst hinterher, wenn es zu viel war, ja. Aber versteht ihr, da muss man das durch Filter durchgehen lassen und ich hoffe, auch dann hast du ein Ja. Mein Dienst in unserer Gemeinde, ich bin ja an den Wochenenden meistens unterwegs in anderen Gemeinden. Wisst ihr, worin mein Dienst in unserer Gemeinde besteht? Beten und putzen. Meine Frau und ich, wir waren gestern dran, Gemeindehaus putzen. Ich war dran mit den Toiletten. Ich habe sämtliche Toiletten geputzt. Und wir haben viele in unserem Gemeindehaus. Das war mein Dienst gestern. Und ich habe gesagt, Herr Jesus, das will ich für dich genauso gerne tun, wie heute Abend hier predigen. Das ist mein Dienst. Ich habe schon bei der Bundeswehr genug Toiletten geputzt. Ich für mich ist das nicht fremd, ja. Ich muss mich da überhaupt nicht überwinden. Und unsere, die sahen aus wie geputzt, ja. Sahen die schon aus und ich habe sie trotzdem nochmal geputzt. Aber ich habe auch schon andere gesehen. Gut, Dienst zu sagen nur nach Prinzipien. Also, wenn ihr in der Gemeinde mitarbeitet, ich hoffe, dass ihr das tut und dass ihr auch regelmäßige Dienste übernehmt. Aber trotzdem dürfen wir auch einmal, wenn wir merken, nein, das geht jetzt nicht, das würde irgendjemand anderen schädigen, dann dürfen wir auch mal mit aller Bestimmtheit Nein sagen. Das geht. Siebter und letzter Grundsatz. Mich in das Leben anderer Menschen investieren. Und zwar, das ist meiner Frau und mir vor vielleicht 5, 6 Jahren noch einmal ganz neu wichtig geworden, nachdem wir ein bestimmtes Buch gelesen hatten. Zuerst bitte immer in die eigenen Kinder. Wenn wir Kinder haben und wenn die das erlauben, wenn die da mitmachen, wenn die bereit sind. Ich habe meinen Sohn nicht so oft mitnehmen können, wie ich es gerne gehabt hätte. Ab und zu habe ich ihn mitgenommen. Als er 14 war, waren wir in Israel unterwegs. In 11 Tagen in 9 verschiedenen Gemeinden gepredigt. Er war überall dabei. Er hat noch nicht gepredigt mit 14, ja. Heute predigt er auch, aber das war mal ein Highlight. Und ich habe ihn auch ab und zu mitnehmen können. Aber wenn es nicht die eigenen Kinder sein können, dann wir Brüder in Brüder, die Schwestern in Schwestern. Möglichst in junge Brüder. Und ich habe der Ines und dem Rainer vorhin schon erzählt, dass in Bad Hersfeld, das ist 30 Kilometer von uns weg, an der A4, ja, die A4 geht hier schnurkerzengerade bis Bad Hersfeld, da ist eine neue Gemeinde entstanden und diese Brüder, die hier sitzen, die sind inzwischen alle verheiratet, alle Familienväter, er war es damals noch nicht, in die durfte ich in den letzten Jahren besonders mein Leben investieren. Die habe ich ganz viel mitgeschleppt. Wo immer es ging, habe ich die mitgenommen. Und es ist so eine Freude zu sehen, wie Gott sie gebraucht. 4 von den 5, die hier da sitzen, sind junge Älteste der Gemeinde in Bad Hersfeld. Und die Gemeinde ist so gewachsen, dass sie sonntags 2 Gottesdienste machen müssen. Und sie ist erst 7 Jahre alt, die Gemeinde. Es ist eine ganz große Freude und deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, wir machen zu oft Dinge alleine, nehmt einen Bruder mit, wenn ihr irgendeinen Alten- oder Krankenbesuch macht im Krankenhaus, nehmt jemanden mit, damit er sieht, wie man so einen Besuch macht. Wenn ihr missionarisch tätig seid, wenn ihr Hilfstransporte macht. Ich kenne eine Menge Gemeinden, die fahren oft nach Moldawien, Albanien, Rumänien, Sibirien sogar und bringen Hilfsgüter hin. Das ist eine super Sache. Wenn da junge Brüder mitfahren, da lernt man viel mehr als auf der Schulbank. Als Nachfolger Jesu Christi, wir setzen zur Landung an, brauchst du einen Paulus, das heißt einen älteren Gläubigen, der in dein geistliches Wachstum investiert. Und die Frauen brauchen eine Paula, ja? Aber wir Männer brauchen einen Paulus, das heißt jemand, von dem wir lernen können. Und ich hatte schon verschiedene solche Paulusse oder Pauli in meinem Leben. Und heute habe ich oft solche Paulusse in Gestalt von Büchern. Ich lerne viel heute aus Büchern, wo ich mir Dinge rausziehe, die für mein Leben wichtig sind. Ja, ich habe heute niemanden, von dem ich lernen kann, wie von einem Bibelschullehrer vor 40 Jahren, der Walter Klach hieß. Da habe ich von dem viel gelernt und so weiter. Ich habe von Arnold Fruchtenbaum viel gelernt, von William MacDonald viel gelernt. Alles, man kann lernen, wenn man nur lernwillig ist. Wir brauchen einen Paulus, wir brauchen einen Barnabas, das ist ein Freund, der dich ermutigt und dem du Rechenschaft ablegst, ein Barnabas oder ein weiblicher Barnabas. Ja, ich habe so einen Barnabas, der Bruder, mit dem ich diese Gebetsspaziergänge mache. Und du brauchst einen Timotheus, einen jüngeren Gläubigen, in den du dein Leben investieren kannst oder in dessen Leben du dich investieren kannst, wie rum wir es nun ausdrücken. Beides möglich. Ein Paulus, ein Barnabas, ein Timotheus. Wenn du sagst jetzt, ja, habe ich nicht. Auf welchem Baum kann man die denn pflücken? Du musst den Herrn darum bitten. Bitte ihn doch und sag, Herr, ich möchte gerne auch weiter lernen. Gib mir jemand, von dem ich lernen kann. Und ein Barnabas oder ein Timotheus, in den ich mich investieren kann. Wenn hier ältere, reifere Brüder sitzen, die sollten die Augen aufmachen. In welchen jungen Bruder kann ich mich investieren? Die Schwestern, in welche junggläubige Schwester kann ich mich investieren? So geht Gemeindeleben, ganz praktisch. Also wir sehen das hier, das stammt auch von diesem Howard Hendricks, den wir zu Beginn schon einmal hatten mit dieser Studie da unter den Leitern. Wir sind heute Abend von diesem Vers ausgegangen. Und ich sagte, wir bleiben den ganzen Abend beim Gedanken vom Weinberg hüten. Die Schulamit sagt, meiner Mutter Söhne setzten mich als Hüterin der Weinberge ein, meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Und ihr seht, sie sagt das wehmütig, sie sagt das bedauernd, sie ist traurig darüber. Und wenn du heute Abend zugehört hast und hast beim Zuhören gedacht, oh ja, die letzte Zeit, die war so turbulent. Wir sind umgezogen, wir haben eine Wohnung renoviert, wir haben ein Haus gekauft, eine Firma gegründet, ein Baby ist in die Familie gekommen, wir mussten einen kranken Angehörigen pflegen. Ich weiß doch, wie turbulent das Leben ist. Das kann alles sein. Aber ich bitte dich, heute Abend hat unser Herr mit seinem Scheinwerfer freundlich auf unserem Weinberg geleuchtet. Freundlich. Nicht um uns da irgendwie klein zu machen, sondern um zu sagen, schau, ich bin interessiert daran, dass du deinen Weinberg hütest, dass ich Nummer eins bin in deinem Leben, an jedem Tag und auch deine Ehe, deine Beziehung zu den Kindern und so weiter, auch zu deinem eigenen Körper, dass das alles in Ordnung ist und dass du dein Leben investierst. Ist euch aufgefallen, das Hohelied beginnt negativ. Aber habt ihr schon mal gesehen, dass das Hohelied positiv schließt? Das Hohelied hat eine Menge über den Weinberg zu sagen. Und in Kapitel 8, Vers 12 heißt es, meinen eigenen Weinberg habe ich vor mir. Und ich wünsche mir, wir würden heute Abend so nach Hause gehen und sagen, danke Herr, ich habe meinen Weinberg wieder vor mir. Du hast heute Abend hineingeleuchtet und ich danke dir für alles, was gut ist, was du geschenkt hast. was ich lernen durfte, aber wo es fehlt, hilf mir. Ich möchte unbedingt an keinem Stück meinen Weinberg vernachlässigen, in welchem Bereich auch immer. Ich möchte ihn unbedingt hüten. Da ist also diese Aussage, meinen eigenen Weinberg habe ich vor mir. So, wir sind mit dem Vortrag durch, aber ich hätte gerne noch 2 Minuten eurer geschätzten Aufmerksamkeit. Und zwar, habt ihr gesehen, ich habe hier einen kleinen Reisebüchertisch aufgebaut und die Geschwister haben hier auch noch Schriften, wahrscheinlich kostenfreie, oder? Ich will nicht zu viel sagen. Benny nickt. Also da gibt es auch kostenfreie Sachen. Von mir gibt es heute Abend auch etwas kostenfrei, aber alles kann ich nicht verschenken. Das versteht ihr ja. Aber seid ganz gechillt. Niemand muss da etwas kaufen, wenn ihr sagt, nein, ich habe schon Bücher zu Hause liegen, die ich noch gar nicht gelesen habe, die will ich erst mal lesen. Lest erst mal die Bücher, ja? Aber wenn jemand sagt, nee, das Buch, das spricht mich an, das will ich haben, dann nehmt ihr es euch einfach weg. Das ist das Buch von Fruchtenbaum. Entschuldigung, brauche noch einen Schluck für die Stimme. Das habe ich euch auch vor 2 Jahren schon vorgestellt bei dem Eheseminar, weil dieses Buch, Fruchtenbaum sagt, das Hohelied ist eigentlich für Ehepaare geschrieben. Und wenn ihr das Buch gelesen habt, dann gebt ihr ihm recht. Dann werdet ihr sehen, so wie er das auslegt, er ist ein exzellenter Hebräischkenner. Er hat das alles nochmal neu aus dem Hebräischen übersetzt, Vers für Vers ausgelegt und dann angewendet für Ehepaare. Also meine Frau und ich, wir haben das gelesen, wir haben einen neuen Ehefrühling erlebt und wir schätzen das Buch sehr. Das Hohelied von Fruchtenbaum, auch für jeden Bibelleser, ein großer Gewinn. Wenn ihr Fruchtenbaum nicht kennt, ist der Linke auf dem Bild, ja? Nicht verwechseln, ist der Linke. So, da habt ihr nochmal das Buch. Und dann zeige ich euch mal einen Paulus, auch wenn er David heißt, David, ja, ist ein Engländer. Er ist letztes Jahr mit 90 Jahren heimgegangen. Und ich habe in den letzten 5 Jahren, ich übertreibe nicht, so einen Stapel Bücher von ihm gelesen in Englisch. Leider gibt es nur 2 von ihm in Deutsch. Aber das gibt es in Deutsch. Begleiten Sie mich durch das Markus-Evangelium. Und das sind Restexemplare. Der Verlag hat das Buch auf 5 Euro runtergesetzt von 17,95 Euro. Nicht, weil das inhaltlich schlecht ist, sondern es sind einfach Restexemplare. Manchmal wird von einer Auflage zu viel gedruckt und dann kriegt man die nicht mehr anders weg. Dann muss man die vergünstigen. Der Inhalt, ich sage euch nur ein Satz dazu. Ich war in Mannheim in einer Gemeinde, wo wir 10 Jahre dienen durften und habe dieses Buch vorgestellt. Da nimmt es eine alte Schwester weg vom Büchertisch. Ich habe das nicht gesehen. 86 Jahre alt. Dann ruft die mich 6 Wochen später an und sagt, Wilfried, ich habe mir auf deinem Büchertisch das Buch weggenommen über das Markus-Evangelium. Ich möchte dir heute danken, dass du das empfohlen hast. Das hat mir so gut getan. Ich habe das gelesen, die 86-jährige Schwester. Ihr werdet staunen, was der Mann hier aus dem Markus-Evangelium rausholt, ja? Wie der das aufleuchten lässt. Ihr habt gehört, ich war auf der Bibelschule 5 Jahre. Ich habe viele Dinge nicht gewusst, die hier in diesem Buch stehen. Es hat mir so eine Freude gemacht, das Wort Gottes neu kennenzulernen, dieses schlichte Markus-Evangelium. Ich sage nochmal, ihr werdet sehr staunen und das kann euch helfen, wieder Freude am Bibellesen zu bekommen. Wir haben über den Weinberg gesprochen für die Verheirateten, der Zweck der Ehe, das hatte ich vor 2 Jahren auch dabei, Paul Washer, ein Amerikaner, er gilt als Erweckungsprediger und so ungefähr schreibt er da auch über die Ehe, also ich sage euch, ihr werdet die Ohren anlegen, der schont weder Männer noch Frauen, aber auch humorvoll, wer sich an die 8-Kühe-Frau erinnern kann, ja, 1 Euro. Wir haben gedacht, für lesefaule Männer, 28 Seiten, große Schrift, paar Bildchen drin, das kriegen die Männer hin. Schaut mal, liebe Männer, ja. Und wer etwas Deutsches lesen will, weil er sagt, nee, die Amerikaner, der Stil liegt mir nicht. Meine Vorträge von vor 2 Jahren sind immer noch in diesem Buch oder auf dieser Hörbuch-CD. Und meine Frau und ich, wir haben vor ein paar Jahren noch ein zweites Buch geschrieben, weil wir so viel Ehenot damals gesehen hatten. So viel Ehenot. Da haben wir gesagt, wie können wir den Ehepaaren helfen, Intimität aufzubauen, sprich Vertrautheit. Hier geht es nicht um Sexualität, hier geht es um Intimität im Sinne von Vertrautheit. Ihr seht, da sollten beide eins von haben. Zwei sind dann günstiger. Ich kann nur einen Preis auf die Bücher kleben. Müsst ihr euch merken, wenn ihr zwei wegnehmen wollt. Wir haben auch vom Familienleben gehört eben. In jedem vom Menschen geschriebenen Buch ist mal ein Satz drin, den ich so nicht geschrieben hätte oder du nicht so geschrieben hättest. Gibt's in diesem Buch auch, aber insgesamt ganz wertvoll. Meine Frau und ich, wir haben das mit großem Gewinn gelesen, wenn Gnade das Familienleben prägt. Kontrolle, Zwang und Manipulation überwinden. Für die Familien hier unter uns, die noch Kinder zu Hause haben. Und schaut, da ist jetzt das Buch, aus dem manches eingeflossen ist in den Vortrag heute Abend. Einige Zitate, die ihr vorhin gesehen habt, sind hier aus diesem Buch. Das investierte Leben, der nachhaltige Segen echter Jüngerschaft, das hat mal 9,90 Euro gekostet und kostet inzwischen 0. Das sind Restexemplare, wir dürfen die nicht mehr verkaufen. Der Vertrag ist ausgelaufen mit dem Verlag in Amerika und entweder wir hätten nochmal für $1,500 einen neuen Vertrag gemacht, um noch die Restexemplare verkaufen zu können. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Ich habe denen geschrieben, nein, wir verkaufen die nicht mehr, wir verschenken die. Ihr könnt das also mit gutem Gewissen gratis für 0,00 Euro mitnehmen. Ein wertvolles Buch. Hier wird praktisch beschrieben, wie wir unser Leben in andere Menschen investieren können. Ihr habt vorhin Hudson Taylor gesehen. Koshi ist der Schüler von Bhakt Singh. Das ist der Apostel Indiens gewesen. Was Hudson Taylor in China war, war Bhakt Singh in Indien und das ist sein Schüler. Und der Rosenberg heißt der Amerikaner, ist der Schüler von Koshi, zwei ganz bekannte Autoren, ein wertvolles Buch, 0 Euro, also mehr kann ich nicht tun. Die Bücher liegen alle hier vorne, damit ihr die nicht durcheinander bringt mit denen, ja, da vorne am Tisch liegen die, wer eins will, nimmt sich bitte gratis mit. So, jetzt haben wir das auch geklärt und jetzt wollen wir nochmal aufstehen zum Gebet. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du immer wieder so freundlich mit uns sprichst und uns einlädst in die Gemeinschaft mit dir. Herr, lass uns nicht solche sein, die auf Abstand von dir leben. Ich werde oft an Absalom erinnert im Alten Testament. Der durfte dann wieder nach Jerusalem, aber er war nicht im Thron bei seinem Vater, er war nur in der Stadt. Er hat Abstand gehalten. Lass uns nicht ein solches Christenleben führen. Hilf uns, Herr, dass wir unseren Weinberg hüten, dass wir die Gemeinschaft mit dir pflegen, dass es uns eine Freude ist, ein Bedürfnis und dass du immer wieder zu uns reden kannst. Und wir bitten dich auch für uns Verheiratete, lass auch unsere Ehen nicht ein Nebeneinander sein, sondern miteinander und füreinander. Hilf, dass wir gute Beziehungen zu unseren Kindern pflegen. Schenk, dass wir auf unseren Leib, auf unsere Gesundheit achten, nicht Raubbau treiben. Gib, dass wir unser Leben investieren in andere, dass wir nicht mit uns selbst beschäftigt sind. Ach Herr, wir danken dir, dass du uns neu den Weinberg wichtig gemacht hast. Und so wollen wir jetzt nach Hause gehen, dankbar mit den Worten, wie im Hohenlied, ich habe meinen eigenen Weinberg vor mir. Und dafür danken wir dir, lieber Herr. Amen.